Ihr Lieben, wir haben im letzten Jahr angefangen, uns auf eine Reise zu begeben mit dem Thema, mit der Überschrift Christus konsequent nachfolgen. Ich stell das mal hier hin. So. Wir haben ein Experiment gestartet und wollten uns selbst herausfordern mit diesen zwei Fragen: Glaubst du allem, was Jesus sagt, und tust du das, was Jesus sagt? Und da ist jeder von uns eingeladen. Und wenn du letztes Jahr den Einstieg verpasst hast oder vielleicht noch gar nicht hier im Gottesdienst warst und irgendwann im Lauf der Zeit gekommen bist, freuen wir uns, dass du da bist und du darfst jederzeit einsteigen. Das ist nicht ein Programm, was wir sagen, na, das schließen wir jetzt ab und dann war's das, sondern das geht für unser ganzes Leben. Wir haben uns vorgenommen, ein Jahr zu haben, das dein Leben auf den Kopf stellt. Und das will ich uns in Erinnerung rufen und unseren Blick darauf richten, sagen, ja, das soll so sein. Und es hat sich vielleicht manches verändert, für das wir dankbar sein dürfen in unserer Beziehung zu Gott. Vielleicht hat sich bei dir einiges verändert. Wir haben 3 Projekte in den ersten Wochen und Monaten gestartet: täglich für die ganze Welt beten, täglich in der Bibel lesen und großzügig spenden. Und das sind Dinge, die wir vielleicht auch wieder vergessen so mit der Zeit, aber wo ich euch einladen will, auch da wieder einzusteigen oder das mit aufzugreifen in unserer Beziehung zu Jesus. Jeder persönlich in seiner Nachfolge. Wir wollen Jesus konsequent nachfolgen. Und das hört nicht mit irgendeinem Ja auf, sondern das geht bis zu unserem Lebensende. Und letzte Woche hat Richard hier gepredigt und wir haben mit der Predigt letzter Woche jetzt nochmal eine 6-Wochen-Reise gestartet, auf der wir euch mitnehmen wollen für die letzten 2 Projekte. Die haben wir haben ein Stück pausiert und greifen das jetzt wieder auf. Für die letzten 2 Projekte, die hier ganz unten stehen, eine Woche im Jahr außerhalb meines gewohnten Umfeldes zu verbringen. Das sind 3 Predigten, die wir dazu halten. Wir wollen euch einladen, euch herausfordern zu lassen von Jesus und seinem Wort. Und danach werden wir noch 3 Predigten haben zu der Überschrift ein Jahr in eine sich vervielfältigende Gemeinde investieren. Wir laden euch ein, Teil dieses Projektes zu sein, euch darauf einzulassen, was Jesus tun will in unserer Gemeinde und in deinem Leben. Jesus fordert uns heraus und wir wollen diese Wochen genau unter diesem Blick auch angehen. Und wir sind angewiesen auf Gottes Wort heute Morgen. Wir brauchen Gottes Wort, dass Gott zu uns redet, in unser Leben hineinspricht. Wir brauchen sein zuverlässiges, treues Wort. Wir können das nicht aus uns selbst produzieren, ihm besser nachzufolgen, auf sein Wort zu hören und das zu tun, was er sagt. Wir brauchen ihn. Und deswegen will ich mit uns in Gottes Wort schauen und wir wollen gemeinsam das tun und ich lese uns einen Text zur Predigt aus dem Markus-Evangelium. Markus Kapitel 2, die Verse 13 bis 17. Ihr dürft gerne eure Bibeln aufschlagen oder eure Bibel-Apps öffnen oder aufmerksam zuhören. Markus 2, 13 bis 17. Danach ging Jesus wieder hinaus an den See. Die ganze Menschenmenge kam zu ihm und er lehrte sie. Als er weiterging und am Zollhaus vorbeikam, sah er dort Levi sitzen, den Sohn des Alpheus. Jesus sagte zu ihm: Folge mir nach. Da stand Levi auf und folgte Jesus. Später war Jesus in Levis Haus zu Gast. Zusammen mit ihm und seinen Jüngern nahmen viele Zolleinnehmer und andere Leute, die als Sünder galten, an dem Essen teil. Die Zahl derer, die ihm nachfolgten, war groß. Als nun die Schriftgelehrten, die zur Partei der Pharisäer gehörten, sahen, dass Jesus mit solchen Leuten aß, sagten sie zu seinen Jüngern: Wie kann er nur zusammen mit Zolleinnehmern und Sündern essen? Jesus hörte das und entgegnete ihnen: Nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, um Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Ich bete mit uns. Herr, ich danke dir, dass wir dein Wort heute Morgen haben. Und wir brauchen das. Wir brauchen dich. Wir sind abhängig von dir. Und ich bitte dich, dass du diese Zeit gebrauchst, jetzt im Gottesdienst zu uns zu reden, in unsere Herzen zu reden, unsere Herzen zu öffnen. Dass wir erkennen, wer wir sind. Dass wir Sünder sind vor dir und dass wir deine Vergebung und Rettung brauchen. Und was das für unser Leben bedeutet, wenn wir dir konsequent nachfolgen. Bitte lass uns sehen, wie herrlich und wunderbar du bist, Herr. Amen. Jesus, ein Freund der Zöllner und Sünder. Jesus, ein Freund der Zöllner und Sünder. So könnte man diesen Text überschreiben. Wir haben Jesus, der unterwegs ist, wie wir das an vielen Stellen lesen, er lehrt die Volksmenge. Er ist am See, geht hinaus zum See, die ganze Menschenmenge kommt zu ihm und er lehrt sie. Und wir erfahren von Markus einige Verse vorher, in Kapitel 1, Vers 22, dass Jesus nicht einfach nur was erzählt hat, sondern wenn Jesus den Mund aufgemacht hat, haben die Leute gestaunt, weil er geredet hat wie jemand, der Vollmacht hat. Wenn Jesus redet, dann hat das Vollmacht. Dann betrifft es dich und mich. Dann umfasst das unser ganzes Leben. Dann geht das ganz tief. Nicht an der Oberfläche, hier könnten wir mal was ändern oder verbessern, sondern es zielt direkt in unser Herz, in unser Leben, in unsere Veränderung. Und deswegen ist das, was wir hier über Jesus lesen und was Jesus sagt, auch für uns heute definitiv relevant, weil Jesus in dein Herz hineinspricht. Jesus hat die Vollmacht zu lehren und zu reden wie kein anderer. Er selbst ist Gott und Gott durchdringt alles bis ins Innerste in unser Herz. Jesus lehrt und dann erfahren wir, dass er zurückgeht, vermutlich in die Stadt und dort an einem Zollhaus vorbeikommt. Dort sitzt dieser Levi. Der war Zöllner. Das war ein Beruf, ganz normal. Zollhaus, also manche oder viele kennen das sicherlich von Beschreibungen. Zollhaus war einfach am Weg in die Stadt oder aus der Stadt raus und jeder, der in die Stadt wollte, musste da vorbei. Und der Job vom Zöllner war, quasi Geld einzunehmen. Du gehst rein in die Stadt, bezahlst was, vielleicht für das, was du auch mitbringst, an Waren oder an Dingen. Und wenn du rausgehst, musst du auch wieder was zahlen. Und der Job der Zöllner war etwas zwiegespalten. Sie konnten alles verzollen, sie hatten relativ freie Hand. Sie hatten ein gewisses Maß, was sie an Grundabgabe hatten, was ihre Voraussetzung war. Aber sie hatten viele Freiheiten, selbstständig da tätig zu werden und haben das dann frei nach ihrem Willen und Entscheidung gemacht. Sie haben dann einfach mal das Doppelte aufgeschlagen. Oder, der sieht aus, der hat viel Geld, dem können wir was mehr abknüpfen. Der gefällt mir nicht oder der ärgert mich, also kann ich dem auch was mehr abknüpfen. Sie haben selbst Geld aufgeschlagen, hohe Summen aufgeschlagen, um sich persönlich zu bereichern. Das führt dazu, ich glaube, das ist keine Überraschung, dass solche Leute sehr unbeliebt waren. Du wolltest denen nicht begegnen. Du hast versucht, das zu vermeiden. Ich meine, am Zollhaus kamst du nicht vorbei. Ja, da musstest du an dem vorbei, hattest du keine Chance, ihm auszuweichen. Aber in allen anderen Bereichen in deinem Leben, wenn du dem in der Stadt begegnet bist, hast du die Straßenseite gewechselt. Wenn der im Café sitzt, bist du in ein anderes Café gegangen. Wenn der in der Bahn oder im Bus ist, dann hast du einen anderen Eingang gewählt. Extrem unbeliebt, dieser Zöllner oder diese Zöllner wurden gemieden von allen. Sie waren verhasst. Und dazu kommt, dass er, wenn er Jude war, wo wir bei Levi von ausgehen können, war er disqualifiziert, jemals im Gericht, vor Gericht eine entscheidende Rolle zu spielen. Weder als Richter konnte er tätig werden, noch galt er als Zeuge im Gericht. Das heißt, wenn da eine Gerichtsverhandlung war und da wurden Zeugen gebraucht, ist der Zöllner ausgeschlossen gewesen. Sein Wort hat nicht gezählt. Da seht ihr, wie heftig das war. Also er galt nicht wie ein anderer Jude. Er galt eigentlich wie kein Jude. Und dazu kommt in der Synagoge, da wo das geistliche Leben sich abspielte, wo die Leute zum Gottesdienst zusammenkamen, wo die Juden zusammenkamen, dort war er ausgeschlossen. Er durfte nicht Teil davon sein. Ausgestoßen in gewisser Hinsicht wie ein Aussätziger. Keiner wollte mit ihm zu tun haben, alle haben ihn weggestoßen, sogar die eigene Familie hat ihn gemieden. Er konnte nicht teilnehmen am öffentlichen Leben, am religiösen Leben, da wo die anderen waren, durfte er nicht sein. Und jetzt kommt Jesus da vorbei. Und es geht hier nicht um, na Jesus, du zahlst mir diesen Zoll oder diese Gebühren oder sowas, davon erfahren wir nichts. Vielleicht ist das passiert, aber das spielt hier keine Rolle. Jesus sagt zu dem Levi etwas, was er vermutlich noch nie in seinem Leben gehört hat. Jesus sagt, folge mir nach. Folge mir nach. Was für Assoziationen hat das bei dem Levi ausgelöst? Diese simple und klare Aufforderung von Jesus. Vermutlich hat der Levi, zumindest seitdem er diesen Job als Zöllner hat, nie jemanden erlebt, der gesagt hat, hey Levi, ich habe Interesse daran, mit dir mal ein Stück unterwegs zu sein. Oder komm mal mit mir, wir gehen mal zusammen was essen. Das hat er nicht erlebt, das gab es nicht, das kam nicht vor in seinem Leben. Und hier kommt Jesus und sagt, folg mir nach, komm mit mir, sei ein Teil von meiner Gemeinschaft, von meinen Jüngern. Und Levi steht auf und folgt Jesus nach. Vermutlich war das nicht der einzige Grund, sondern Levi hat möglicherweise schon etwas über Jesus gehört und wer Jesus ist oder wer Jesus sein könnte. Und hat gesagt, hey, diesem Jesus will ich wirklich folgen. Diesem Jesus will ich nicht nur folgen, weil er mir Gemeinschaft anbietet, die ich woanders nicht habe, sondern weil er etwas mehr hat, von dem ich haben will, weil er tatsächlich mein Leben auf den Kopf stellt. Weil er mein Leben verändern wird, radikal. Und wir werden da gleich noch zu kommen. Levi steht jedenfalls auf und folgt ihm nach. Er verlässt sein Zollhaus. Ihm ist das egal, wenn da jetzt Leute rein und rauslaufen, die nichts bezahlen. Levi folgt Jesus und als Folge davon ist er 3 Jahre lang mit Jesus unterwegs, Tag und Nacht, durch Höhen und Tiefen. Sein Charakter wird geformt, er wird geistlich wachsen, er reift immer mehr zu der Person, die Jesus in ihm sieht. Und es ist der Levi, der später einmal das erste Evangelium im Neuen Testament schreiben wird. Das Matthäus-Evangelium ist von diesem Levi geschrieben. Levi ist ein anderer Name, wir haben in anderen Texten, wird er Matthäus genannt. Ein anderer Name für ihn. Er ist derjenige, der uns das Matthäus-Evangelium überliefert hat, der das aufgeschrieben hat. Das ist dieser Typ da, dieser Zolleinnehmer, mit dem nie jemand was zu tun haben wollte. Und Jesus sagt, folgt mir nach. Dann lesen wir im Haus von Levi, es geht weiter, nicht nur diese Begegnung am Zollhaus, im Haus von Levi kommt Jesus mit seinen Jüngern. Und was passiert dort? Es gibt Essen, es ist Gemeinschaft, es ist Feierlaune, weil Levi bereit ist, sein Leben zu ändern, weil Jesus in sein Leben eingegriffen hat. Und wir lesen dort, viele andere Zolleinnehmer waren dort. Viele andere Zolleinnehmer und viele Sünder waren dort. In Vers 15 lesen wir das. Zusammen mit ihm und seinen Jüngern, also mit Jesus und seinen Jüngern, nahmen viele Zolleinnehmer und andere Leute, die als Sünder galten, an dem Essen teil. Die Zahl derer, die ihm nachfolgten, war groß. Sünder, Leute, die einen genauso schlechten Ruf hatten wie die Zöllner. Levi und seine Leute waren da und viele Leute aus der Gesellschaft, die einen sehr schlechten Ruf hatten, die als Sünder galten. Die unten durch waren, die sozial außen vor waren, die ausgegrenzt wurden, die einen schlechten Ruf hatten. Und wir lesen, viele von denen folgten Jesus nach. Jesus ist ein Freund der Zöllner und Sünder. Das wird hier deutlich. Jesus ist ihnen ganz nah. Keiner hat sich getraut, diesen Personengruppen nahe zu kommen. Aber Jesus. Jesus setzt sich neben sie. An den Tisch. Und dann geht es weiter. Dann kommen die Pharisäer, die frommen Juden, die Gelehrten, die Studierten. Und sie stellen die Frage, hey, warum ist Jesus, gibt er sich mit diesen Gruppen ab? Warum ist Jesus ein Freund der Zöllner und Sünder, wo doch eigentlich niemand was mit ihnen zu tun haben will? Und sie sagen, hey, die sind es gar nicht wert, dass Jesus zu ihnen geht. Wenn Jesus wirklich Gottes Sohn ist, wenn er wirklich was zu sagen hat, wenn er wirklich eine Lehre hat, die relevant ist für die Gesellschaft, dann geht er doch nicht zu den Leuten. Dann sollte er zu uns kommen oder zu anderen, aber doch nicht zu den Zöllnern und Sündern. Sie gehen zu den Jüngern von Jesus und sagen, wie kann er nur zusammen mit Zolleinnehmern und Sündern essen? Für sie passt das nicht zusammen. Wenn Jesus Relevanz hat für sie, dann nur ohne die Zöllner und Sünder. Und Jesus hört das und er gibt ihnen eine Antwort, die es in sich hat. Er sagt, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, um Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Das Erste ist ja relativ klar. Nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Das erschließt sich schnell, das können wir nachvollziehen. Das Zweite ist vielleicht etwas komplizierter. Ich bin nicht gekommen, um Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Was meint Jesus damit? Ich glaube, dass er dieses Wort, ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, ironisch meint. Ja, das Wort Gerechte meint er nicht im wörtlichen Sinne, die quasi alles perfekt hinbekommen, die ein super Leben leben vor Gott und vor den Menschen und die sind mir egal. Das meint Jesus nicht. Sondern er sagt, er stellt hier die Gruppe der Zöllner und Sünder auf der einen Seite und die Gruppe der Pharisäer und derer, die sich dazu gehalten haben, gegenüber. Und er sagt, die Pharisäer haben das Problem, ihr Pharisäer habt das Problem, dass ihr euch selbst als gesund seht und als gerecht seht. Und das ist der Knackpunkt. Während die Zöllner und Sünder ihre eigene Sünde und ihre eigene Sündhaftigkeit und Schuld vor Augen haben und damit offen umgehen. Wir hören so eine Diagnose nicht gern, dass wir krank sind, oder? Ich weiß nicht, wer von euch darauf heiß ist, gesagt zu bekommen, hey, da bist du krank oder da brauchst du eine Operation. Ich mag es nicht, zum Zahnarzt zu gehen und schon zu ahnen, da wird irgendwas gemacht werden müssen. Aber es hilft auf der anderen Seite ja nicht, zu sagen, ja, dann gehe ich gar nicht. Das verschiebt das Problem ja nur. Und wir scheuen diese Konfrontation, aber Jesus macht es klar und offen und ehrlich und gleichzeitig liebevoll und barmherzig. Die Pharisäer haben das Problem, sie sehen sich selbst als gesund und gerecht. Und damit sagen sie, hey, ich brauche Jesus nicht. Ich habe Jesus nicht nötig. Ich kriege mein Leben ganz gut selbst hin. Ich habe keine Rettung nötig. Und Jesus sagt eigentlich indirekt zu ihnen, hey, das ist höchst fatal, das ist höchst gefährlich, wie ihr lebt und was ihr macht. Das heißt, wenn wir leben auf eine Art und Weise, wo wir selbst denken, hey, wir haben Jesus nicht nötig, ich lebe eigentlich ein ganz gutes Leben. Gut, ich bin nicht perfekt, aber ich bin jetzt auch nicht so schlimm. Dann sagt Jesus, dann ist das eine große Gefahr, in der du dich befindest. Dann ist es fatal, wenn du dich so selbst siehst und dein Leben. Weil Jesus sagt, ich bin gekommen für Menschen, die selbst ihre eigene Not sehen und einsehen. Für Menschen, die Jesus brauchen, die sehen, dass sie Sünder sind. Nicht für Leute, die sich selbst für gerecht und gut und gesund halten. Wenn du selbst deine eigene Sünde und Sündhaftigkeit siehst, dann ist dein Weg frei zu Jesus. Wenn du dich selbst als gerecht und gesund und perfekt siehst, in Anführungszeichen vielleicht, dann ist das ein Riesenhindernis auf dem Weg zu Jesus. Wir kommen zu Jesus, das sehen wir bei den Zöllnern und Sündern in dieser Geschichte, wie ein armer Bettler, mit leeren und offenen Händen. Das ist unsere Haltung. Und nicht wie ein Pharisäer, der seine Hände abwehrend zu Jesus hinhält. Wie sehen deine Hände aus, wenn du Jesus begegnest? Wie sehen deine Hände heute Morgen aus? Bist du mit offenen Händen hier? Streckst du deine Hände aus und sagst, Jesus, ich habe nichts zu bringen? Ich brauche dich, ich brauche deine Rettung, ich brauche dein Wirken in meinem Leben, ich brauche deine Erlösung, ich brauche deine Kraft, ich brauche deinen Trost. Kommst du mit leeren Händen? Und vielleicht hast du Zweifel und denkst, das kann doch nicht sein, das klingt doch zu gut. Ich brauche nur leere Hände. Ich muss nicht irgendwas noch festhalten und sagen, hey Jesus, das will ich dir aber zuerst bringen. Vielleicht hast du Zweifel und sagst, das kann doch kaum sein. Aber das, was wir hier sehen, ist, was die Aussage in dieser Geschichte ist, wenn Jesus sogar diese Zöllner und Sünder rettet, diesen Levi, der in der damaligen Zeit, würden dir Leute sagen auf der Straße, wenn du fragst, hey, wie ist denn der Levi, was würdest du über den sagen? Ich würde sagen, schlimmer geht's nicht. Schlimmer geht's nicht. Wie Levi und seine Kollegen da unterwegs sind und die anderen Sünder genauso. Aber wenn Jesus in der Lage ist, diesen Levi und andere zu retten, wie viel mehr dann dich und mich? Wie viel mehr dich und mich? Jesus ist gekommen, um dich zu retten. Jesus hat in Markus 1, Vers 15, also ein Kapitel vorher, seine Antrittspredigt gehalten. Oder die Worte, die wir lesen bei Markus, sind relativ kurz. Er sagt, die Zeit ist gekommen, das Reich Gottes ist nahe, kehrt um und glaubt diese gute Botschaft. Jesus fordert die Menschen auf, sagt, jetzt ist der Zeitpunkt da. Ich bin gekommen, das Reich Gottes ist mit Jesus hier auf diese Erde gekommen. Und jetzt gilt es, darauf zu reagieren. Ich bin gekommen zu retten. Kehrt um und glaubt diese gute Nachricht. Dieses Evangelium. Diese gute Nachricht von Jesus Christus bedeutet Rettung für dich und für mich. Und wenn du das in deinem Leben noch nicht erlebt hast, von Jesus gerettet zu sein, dann will ich dich einladen, dass heute vielleicht der Tag ist, wo du das erlebst. Die Voraussetzung ist, dass du dich selbst als Sünder erkennst, dass du mit leeren Händen kommst und sagst, Jesus, ich will von dir gerettet sein. Ich sehe, dass ich Sünde habe, dass ich Sünder bin. Und ich brauche deine Rettung. Bitte vergib mir meine Schuld. Das ist das, was Jesus hier sagt. Und er lädt dich ein. Er lädt dich ein, das heute zu tun. Und vielleicht hast du das schon erlebt, dass Jesus dich in deinem Leben gerettet hat. Dass du Jesus Christus nachfolgst seitdem, so wie der Levi aufgestanden ist und Jesus gefolgt ist. Aber vielleicht hast du das noch nicht öffentlich bekannt durch die Taufe. Die Taufe ist das öffentliche Bekenntnis von Menschen, die sagen, ich glaube an Jesus und ich folge ihm von Herzen nach. Das ist das, was wir im Neuen Testament finden. Und vielleicht ist die Taufe für dich der nächste klare Schritt, das, was in deinem Herzen passiert ist, dass du von Jesus gerettet worden bist, das öffentlich zu bekennen und deutlich zu machen. Und ich lade dich ein, wenn das bei dir Fragen sind oder du denkst, hey, das ist dran, das ist mein nächster Schritt, nach dem Gottesdienst zu mir zu kommen und wir können gern darüber reden. Wir haben eine Taufe in Planung in 4 Wochen. Vielleicht ist das der Zeitpunkt für dich, das öffentlich zu bekennen. Jesus ist ein Freund der Zöllner und Sünder. Und geistlich gesehen brauchen wir Rettung und sind eigentlich genauso Zöllner und Sünder. Du und ich. Du hast vermutlich nicht den Job eines Zöllners. Und vielleicht gilt dein Beruf oder dein Leben in der Gesellschaft nicht als jemand, der einen Ruf hat wie ein Sünder. Das wollen wir vermeiden, okay. Aber in unserem Herzen ist es so. Vor Gott sind wir bankrott. Vor Gott sind wir mit leeren Händen ein armer Bettler. Wir sind alle Zöllner und Sünder in unserem Herzen. Wir suchen unsere eigenen Wege, unsere eigenen Ambitionen, unsere eigenen Ziele, unsere eigene Ehre, unsere eigene Leistung, unsere eigene Kraft. Immer wieder. Und dabei sollten wir mit leeren Händen dastehen und sagen, Jesus, ich brauche dich. Das ist das Evangelium, die gute Nachricht für dich heute Morgen. Jesus ist ein Freund der Zöllner und Sünder. Und wenn du dich damit identifizierst, dann ist er dein Freund. Dann ist er dein Retter. Dann ist er an deiner Seite. Dann sitzt du mit ihm, neben ihm am Tisch. Aber was für eine Auswirkung hat diese Botschaft für uns? Wir sind gerettet. Wunderbar. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt, den ich habe, ist, ich bin ein Freund der Zöllner und Sünder. Wir haben gesehen, dass Jesus ein Freund der Zöllner und Sünder ist. Und jetzt will ich dich herausfordern, wenn du das glaubst, wenn du Jesus folgst, wie sieht es bei dir aus? Bist du, würdest du sagen, ich bin ein Freund der Zöllner und Sünder? Die Logik ist relativ simpel. Was macht Levi? Jesus sagt, folge mir nach. Er steht auf und folgt Jesus nach. Und die anderen Jünger sind mit Jesus auch da. Und wenn du Jesus nachfolgst, dann identifizierst du dich mit ihm. Wenn Jesus ein Freund der Zöllner und Sünder ist, dann bin ich das doch auch, oder? Macht das Sinn? Da, wo Jesus ist, will auch ich sein. Stellt euch vor, wie skurril das gewesen wäre, da bei Levi, Jesus geht zu dem Levi ins Haus und die Jünger von Jesus, die mit ihm dabei sind, die sagen, oh, wir wollten zwar Jesus nachfolgen, aber das geht mir jetzt doch zu weit. Da kann ich nicht rein. Und die Jünger distanzieren sich von Jesus und gehen irgendwo anders hin was essen und bleiben unter sich. Das wäre komisch, oder? Das passt nicht zusammen. Wenn ich Jesus folge, dann will ich da sein, wo Jesus ist. Aber ich glaube, umgekehrt machen wir das doch oft. Machen wir das doch oft genug, wenn Jesus ein Freund der Zöllner und Sünder ist und ich das in meinem Leben nicht mag, dann folge ich zwar Jesus nach und vielleicht sogar bis zu der Tür des Hauses, wo er reingeht, aber da ist für mich dann eine Grenze. Das kann ich mich nicht überwinden zu tun. Da ist doch dann Schluss, oder? Ich meine, ich habe meinen guten Willen gezeigt, ich bin Jesus gefolgt, aber irgendwo geht es doch nicht weiter. Wenn ich Jesus ernst nehme, wenn ich glaube, was er sagt, und wenn ich das tue, dann bin ich mit Jesus so eng verbunden, dass das, was er tut, dass ich das tue. Nicht aus meiner eigenen Kraft heraus, sondern dass Jesus das in mir tut. Ich meine nicht, dass wir Sorgen haben, dass wir irgendwelche Gedanken im Kopf haben und sagen, das kriege ich nicht hin, ich bin nicht der Typ dafür, ich kann das nicht. Ja, das kenne ich. So sind wir. Das ist okay. Aber da bleiben wir nicht stehen, sondern wir sagen, Jesus, ich will so mehr werden wie du. Ich will da sein, wo du bist. Bitte hilf mir, weil du mich gerettet hast und ich ein Sünder und Zöllner bin. Deswegen will ich von dir lernen und deine Kraft haben und deinen Heiligen Geist haben, um das zu leben. Auch wenn es bedeutet, ich verlasse meinen Komfortbereich oder ich verlasse meine Bequemlichkeit. Wenn es bedeutet, dass ich Grenzen überwinden muss. Wisst ihr, wir leben in einer Zeit und einer Gesellschaft, in der es, glaube ich, ich habe nicht zu so vielen Jahrhunderten, zu anderen Jahrhunderten gelebt. Ich kann das nicht genau vergleichen, aber ich habe den Eindruck, wir leben in einer Zeit, es gibt unfassbar viele Grenzen innerhalb unserer Gesellschaft. Es gibt tausende von kleinen Gruppen innerhalb unserer Gesellschaft. Und die Pandemie hat ihren Teil dazu beigetragen, dass das nicht weniger geworden sind. Und wir neigen dazu, in unserer Prägung in Deutschland oder in Europa, dass jeder in seiner Gruppe ist und bleibt. Ihr kennt das. Ihr kennt Leute, ihr kennt Gruppen, in denen fühlt ihr euch wohl. Die Leute sind wie ihr. Die haben ähnliche Jobs, die haben ähnliche Vorlieben, die haben ähnliche Familiensituationen und alles super. Und ihr fühlt euch wohl und das ist gut. Aber ihr kennt auch andere Leute, die zu eher anderen Gruppen gehören und wo ihr sagt, oh, das fällt mir schwer, da Teil dieser Gruppe zu sein oder dahin zu gehen. Aber wisst ihr was? Das Evangelium, die gute Nachricht von Jesus Christus, dass er Sünder rettet, überwindet alle Grenzen. Überwindet alle Gruppen. Das ist die gute Nachricht. Es gibt keine Grenze. Es ist nicht die Haustür, an der wir Stopp machen, wo Leute drin sind, mit denen uns das vielleicht schwerfällt, zusammenzukommen. Bei Jesus gibt es das nicht. Im Neuen Testament ist der extremste Kontrast von gesellschaftlichen Gruppen zwischen Juden und zwischen den sogenannten Heiden, den anderen. Dieser Kontrast war im Neuen Testament das größte Hindernis, wo Menschen zusammenkommen sollten im Evangelium durch das Wirken von Jesus und seinem Heiligen Geist, aber wo es so unterschiedlich war, dass das eigentlich unmöglich war. Jeder hat gedacht, das geht nicht. Das wird niemals funktionieren. Und wisst ihr was? Ich lese euch einen Vers aus dem Epheserbrief, Kapitel 2, Vers 14. Ich habe ihn noch vorne. Epheser 2, Vers 14. Dort schreibt Paulus an die Gemeinde, die in Ephesus ist. Ja, Christus selbst ist unser Frieden. Er hat die Zweiteilung überwunden und hat aus Juden und Nichtjuden, Juden und Heiden, eine Einheit gemacht. Er hat die Mauer niedergerissen, die zwischen ihnen stand, und hat ihre Feindschaft beendet. Denn durch die Hingabe seines eigenen Lebens hat er das Gesetz mit seinen zahlreichen Geboten und Anordnungen außer Kraft gesetzt. Jesus hat die Mauer niedergerissen, die zwischen diesen beiden extremen Gruppen bestand. Kein Mensch hätte gesagt, die passen zusammen. Die können überhaupt nur annähernd zusammen in einer Gemeinde sein. Geschweige denn Jesus nachfolgen und Jesus dienen und die Welt mit dem Evangelium erreichen. Und Jesus hat mit seinem Evangelium genau das geschafft. Diese Grenze überwunden. Das Unmögliche möglich gemacht. Aus den Zweien, die verfeindet waren, eins gemacht. Er hat die Mauer niedergerissen. Das Evangelium von Jesus Christus reißt unsere Mauern nieder. Unsere nationalen, ethnischen, sozialen und intellektuellen Grenzen, die wir haben. Ob das in unseren Köpfen ist oder in unserem Alltagsleben. Das ist Gemeinde, weil Jesus diese Grenze überwindet. Jesus ruft dich und mich in seine Nachfolge, damit wir diese Grenzen überwinden. Da, wo er ist, da will auch ich sein. Und das bedeutet, dass ich Grenzen überwinde, die in meinem Kopf sind. Grenzen überwinde, die in unserer Gesellschaft sind. Grenzen überwinde, die in meinem Herzen sind. Deswegen lade ich dich ein und fordere dich heraus. Halte nach Zöllnern und Sündern in deinem Leben Ausschau. Halte in deinem Ausschau nach Sündern und Zöllnern. Du brauchst sie nicht so nennen, also würde ich eher nicht empfehlen, sie so zu nennen, das ist okay. Aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ich nehme diesen Begriff, weil wir ihn in der Textstelle im Markus 2 mit Jesus verknüpft haben. Und Zöllner und Sünder sind so viel mehr als nur der Beruf des Zöllners oder Leute, die offiziell vielleicht als Sünder gelten. Halte Ausschau nach Benachteiligten, nach Randgruppen, nach Gewalttätigen, nach Dieben und Steuerhinterziehern, nach psychisch Kranken, nach Prostituierten, nach Menschen mit Einschränkungen, nach Ausgegrenzten und Ausgestoßenen, nach Gemobbten, nach Obdachlosen, nach Vernachlässigten und so weiter. Siehst du in deinem Leben Menschen aus Gruppen, wo keiner ist? Siehst du sie? Siehst du einen davon? Und jetzt die nächste Frage. Wenn Jesus neben dir ist, wenn du Jesus folgst, was würde Jesus machen? Wir sehen das bei Levi. Jesus würde hingehen und sagen, hey, ich will heute bei dir im Haus essen. Lass uns Gemeinschaft haben. Jesus liebt diese Zöllner und Sünder, weil er gekommen ist, um sie zu retten und ihnen ewiges Leben zu geben. Weil sie von sich aus wissen, ich habe leere Hände. Ich brauche Jesus. Willst du das machen? Liebst du deine Mitmenschen so, wie Jesus sie liebt? Ich merke, dass ich an dieser Stelle ein Gebet brauche. Dass Jesus mein Herz neu macht, mein Herz neu füllt, mein Herz so füllt, dass ich mit den Augen von Jesus sehe, wenn ich unterwegs bin in meinem Alltag. Stell dir vor, unser Kinosaal ist voll mit solchen Leuten. Wie wäre das? Super. Ganz ehrlich, ich habe das eben schon angedeutet, eigentlich sind wir selbst solche Leute. Guckt euch um. Guckt in euer eigenes Herz. Keiner von uns hat die Rettung durch Jesus verdient. Keiner könnte hier aufstehen und sagen, hey, ich habe es verdient und ihr nicht, deswegen setze ich mich rechts hin und ihr könnt euch links hinsetzen. Keiner. Keiner von uns hat etwas dazu beigetragen, dass Jesus unser Leben neu gemacht hat. Wir konnten nur mit leeren Händen kommen. Alles andere ist Selbstgerechtigkeit. Es ist Gottes gnädiges Eingreifen in unserem Leben, seine freie Gnade, sein Entschluss, mir ein neues Herz zu schenken, sein Handeln und Wirken in meinem Leben. Und wer bin ich, dass ich mir darauf etwas einbilden würde? Oder dass ich entscheiden würde oder urteilen würde, wer von den Menschen, denen ich begegne, Gottes Rettung verdient hat und nicht? Wer bin ich? Ich selbst habe sie doch nicht verdient. Wir dürfen sehen, wie herrlich die Rettung ist, die Jesus uns schenkt, zuerst für uns selbst und dann zu jedem, den Gott beruft und erwählt. Diese Gnade, diese Liebe, dieses Geschenk dürfen wir nicht für uns selbst behalten. Und Jesus fordert uns heraus, unsere Grenzen zu überwinden. Und ich lade euch ein, genau das zu tun, mit unserem Projekt eine Woche außerhalb meines gewohnten Umfeldes zu verbringen. Das meint mehr als nur die Leute, mit denen ich sowieso begegne oder mit denen ich mich sowieso verstehe. Einen Schritt weiter wagen ist konkret, man. Jesus wirklich beim Wort nehmen und erleben, wie er handelt. Ich lade dich ein, das ist eine Herausforderung. Du hast die Möglichkeit, vielleicht dich regelmäßig, kontinuierlich in einem Bereich zu engagieren und zu investieren, in der Gemeinde, durch die Gemeinde, ob das bei diakonischen sozialen Projekten ist, wie wir das von Antje gehört haben, ob das im Nordend an anderen Stellen ist, ob das am Kindertisch ist oder in der Tafel oder bei der Pfadfinderarbeit oder an welcher Stelle auch immer, wo du sagst, hey, da ist etwas, was außerhalb meines gewohnten Umfelds ist und da will ich mich kontinuierlich einbringen für einen bestimmten Zeitraum. Und ich rechne damit, dass Jesus mich verändert und mich gebraucht, weil ich ihm da konsequent und treu nachfolge. Oder du hast die Möglichkeit, einen Missionseinsatz zu machen, eine Woche, vielleicht auch mehr sogar, am Stück zu reservieren und zu sagen, okay, das will ich investieren und ich will bewusst in dieser Zeit erwarten und rechnen, dass Jesus mein Leben verändert und dass er mir klar und deutlich zeigt, hey, was will er mit mir machen, wie will er mich gebrauchen? Richard hat letzte Woche einige Beispiele dazu aufgezählt. Wir haben Kontakte als Gemeinde zu Leuten innerhalb von Deutschland, Gemeindegründung, der Hof von, in Poppitz von Familie Freund. Wir haben Kontakte zu Missionaren in verschiedenen Ländern. Wenn das dein Ding ist und du sagst, hey, da will ich mich herausfordern lassen, dann mach das. Geh diesen Schritt. Wenn du Unterstützung brauchst bei irgendwem von diesen Dingen oder keine Idee hast, was du machen kannst, aber sagst, ich will das tun, Dann frag uns gern. Wir unterstützen dich wahnsinnig gern. Willst du neu deine Hingabe an Jesus deutlich machen, ihm konsequent nachfolgen, dann ist das ein Weg, wie du das tun kannst. Eine Woche außerhalb deines gewohnten Umfeldes. Grenzen überwinden. Ein Freund von Zöllnern und Sündern sein, weil Jesus ein Freund von Zöllnern und Sündern ist. Ich bete mit uns. Herr, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir dafür, dass wir sehen können, wie du bist, wie dein Herzschlag ist, dass du ein Freund der Zöllner und Sünder bist, dass du gekommen bist, uns zu retten, die wir uns selbst als krank und sündig sehen, dass wir mit leeren Händen kommen und dass du uns füllst mit deiner unfassbaren Gnade. Herr, ich preise dich dafür. Es ist nicht zu fassen, wie sehr du uns liebst. Und ich will dich gleichzeitig bitten, dass du in unserem Leben Veränderung schenkst, dass wir nicht bei den Grenzen, die wir haben, in unserem Kopf, in unserer Gesellschaft, in unserem Leben, dass wir da Halt machen, sondern dass wir uns von dir gebrauchen lassen zu mehr, zu Größerem, zu deiner Ehre. Herr, ich bitte dich, dass du unser Leben veränderst, weil wir dir nachfolgen. Dass wir bereit sind, unsere Komfortzone zu verlassen. Um deinetwillen, zu deiner Ehre, Herr.